Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute, der Heilige Krieg. Und zwar, es gibt ja mehrere Heilige Kriege auf dieser Welt. Man muss nur weit genug in die Vergangenheit gucken, dann findet man immer irgendwo einen. Diesmal wird heilig gekämpft auf und um Zypern, der Zypernkrieg. Der ist recht jung, ne?
Ja, Sommer 1974, das ist noch nicht so lange her. Ja. Aber ich bin neulich angegangen worden, weil ich offenbar, ich sag mal, nicht weit genug nach hinten geblickt habe beim griechisch-türkischen Krieg, der ja nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat und der Kemal Atatürk hervorgebracht hat auf der türkischen Seite und der auf der griechischen Seite die Megale Idea begraben hat, nämlich diesen sehr stark nationalistischen Ansatz, Griechenland ist überall dort, wo Griechen sind. Mhm. Und mir wurde vorgehalten, dass ich sozusagen Besatzer und Besetzer verwechselt habe. Ich will das an dieser Stelle nochmal klarstellen, damit das auch ein für alle Mal jedem, der sich damit querlegt, klar ist. Griechenland ist ein sehr großes Land gewesen und hat in der Antike sehr viele Besitzungen gehabt unter dem mazedonischen Feldherrn Alexander. Der war kein Grieche, sondern ein Makedonier oder Mazedonier. War es sogar ein Weltreich. 146 wurde Griechenland römische Provinz und geriet dann im Zuge der Expansion des Islam, also ungefähr im 6., 7., 8. Jahrhundert, unter die Fuchtel des Islams oder der Osmanen, die 1453 Konstantinopel und damit die relative Nähe von Griechenland besetzt haben. Und Teil Griechenland war Teil des Osmanischen Reiches. Und zwar gegen ihren Willen, um das auch mal klar zu sagen. Aber sie wurden halt besetzt oder okkupiert oder eingemeindet, angeschlossen, überfallen, wie man das möchte.
Das heißt also, die Osmanen haben angefangen. Nee, die Alexander hat angefangen.
Warte.
Die Makedonier haben angefangen.
Nein, eigentlich haben die Perser angefangen.
Die Perser haben
500 vor Christus haben die Griechen überfallen und sind dann furchtbar von denen verprügelt worden, was die Welt in Erstaunen versetzt hat, weil das Waffenverhältnis ungefähr 1:6 Millionen war. Also
ich finde dass egal bei welchem Territorialkonflikt, XY war vor mehr als, sagen wir mal, 100 Jahren als erstes da, keinen Wert haben sollte. Sondern das muss man irgendwie anders lösen können. Mein Urgroßvater, der hat diesen Baum gepflanzt und darum gehört mir dieses ganze Land drumherum. Das ist, da läuft was schief. Das können wir so nicht
Nein, das kann man so nicht verhandeln, das stimmt. Und man kann auch so über Zypern nicht reden. Ich will das einfach nur mal klarstellen. Das ist natürlich wirklich für so eine Sendung auch relativ schwierig. Und für uns zwei beiden Hübschen ja noch viel schwieriger, weil wir ohne Experten auskommen. Mhm. Und die Kritik, ich sei kein Universalhistoriker, was man ja auch lesen kann in den Comments, das ist natürlich richtig, aber auch wieder falsch. Weil wenn man niemanden findet, der sich traut, sozusagen über diese Zusammenhänge zu reden,
und
dann findet
man
eine Sendung wie diese. Dann findet eine Sendung für diese eben nicht statt. Und dann kann man sich überlegen, was man will. Also, um es noch einmal zu sagen, dieser Konflikt um Griechenland, um die Türkei und um Zypern und der griechisch-türkische Krieg nach dem Ersten Weltkrieg, also um die Verteilung von Ländereien am Bosporus zum Beispiel, ganz wichtige strategische Gegend, hat eine lange Vorgeschichte. Und es ist nicht so, dass die Türken alleine die Überfallenen oder die Überfallenden sind und die Griechen auch nicht, sondern diese beiden Länder haben eine maximal spannungsgeladene Geschichte, weil sie beide sozusagen auf gleichem Territorium gelebt haben und eben eine lange Zeit die Osmanen eine wirkliche Herrschaft ausgeübt haben. Und damit sind wir eben auch bei den Osmanen, wenn es um die Insel Zypern geht. Und
Moment,
das Ganze
1974 waren die Osmanen, aber da
das ist schon klar. Aber Zypern und Osmanen, die haben schon was miteinander zu tun. Das wollte ich jetzt, wenn ich darf, kurz erklären.
Na gut.
Ja, also nach dem Ersten Weltkrieg, da fangen wir jetzt einfach mal an, wurde das Osmanische Reich in den Vorortverträgen von Paris aufgelöst, weil die alliierten Sieger gesagt haben, wir müssen diese Riesenreiche zerstören, weil die vom Übel sind und weil die ihre Nachbarn tendenziell jedenfalls zu unterdrücken versuchen. Und dazu gehörte das Österreich-Ungarische Großreich und das Osmanische Reich. Das Osmanische Reich hatte aber aus Geldknappheit und aus geostrategischen Gründen 1878 die Insel Zypern an Großbritannien verpachtet. Das glaubt man alles gar nicht, dass du einfach, du nimmst dir mal so eine Insel
Hongkong,
und dann verpachtest. Nein, das war ja Kolonialbesitz. Ja, aber die Osmanen haben das sozusagen gedealt, haben gesagt, okay, das verpachten wir euch jetzt. Und die Briten haben dafür was bezahlt.
Okay.
So, insofern war diese Insel nicht mehr Teil des Osmanischen Reiches. Es war verpachteter Teil, der zu Großbritannien gehört. Mhm. Dann kommt der Erste Weltkrieg und die Osmanen stellen sich an die Seite der Deutschen.
Mhm.
Das heißt, sie kämpfen gegen Großbritannien, Frankreich und dann auch die USA hinterher.
Dann haben die Engländer einfach ihre Rechnung nicht mehr bezahlt, ne?
Ja, die Engländer haben das noch anders gemacht. Sie haben gesagt, da das schon an uns verpachtet ist, dann können wir die Insel jetzt auch gleich annektieren.
Mhm.
So ganz einfach. So.
Wie man es halt so macht, nicht?
Genau. Also. Und dann wurde also, habe ich ja gerade gesagt, nach dem Krieg das Osmanische Reich zerschlagen. Es gab schwere Auseinandersetzungen, Bürgerkrieg, Krieg mit den Griechen 1919 bis 23, bis dann schließlich die Republik Türkei gegründet wurde. Sehr viel, sehr, sehr, sehr viel kleiner als das Osmanische Reich natürlich. Der gesamte Nahe Osten entsteht, weil das gehörte damals als das alte Mesopotamien auch zum Osmanischen Reich. Also es entsteht der Irak, das Königreich Jordanien, es entsteht der Libanon und es werden Grenzen gezogen, die heute für den ganzen Stress sorgen, den wir im Nahen Osten haben. So, und die neue Republik Türkei, die akzeptiert die Annexion der Insel Zypern durch Großbritannien, woraufhin die Insel 1925 britische Kronkolonie wird.
Mhm.
Aber, es gibt ja immer ein Aber es gibt unentwegt Unruhen auf der Insel und zwar, weil dort Türken und Griechen drauf wohnen und keine Briten. Ja, also die Türken und die Griechen, die leben da und die streiten sich natürlich jetzt unentwegt. Also die griechischen Zyprioten wollen eine Vereinigung der Insel mit Griechenland.
Mhm.
Und die türkischen Zyprioten finden, dass die Insel Zypern im Grunde genommen die Landverlängerung der Türkei ist.
Mhm.
Das heißt, sie wollen das zur Türkei haben. Und das geht im Grunde genommen dauerhaft so weiter. 1931 gibt es einen regelrechten Aufstand der griechischen Zyprioten. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es wieder Streit und Unruhen. Und 1950 schließlich betritt ein Mann die Weltbühne, der allen, die damals schon gelebt haben oder die sich mit Geschichte beschäftigen, bekannt ist, nämlich Makarios der Dritte. Makarios der Dritte war Erzbischof von Zypern und sogenannter Ethnarch. Das war sowas wie ein Statthalter.
Mhm. Moment, Statthalter, wessen Statthalter?
Er war sozusagen der Verwaltungschef, kann man auch besser
sagen. Ach so, okay.
Also er war der Zyprioten. Der war auch Zypriot selber. Der ist dann hatte eine ganz normale Karriere auf Zypern gemacht mit Bischof und Ausbildung im Bistum und er hat dann ab 1950 sich politisch organisiert und er will eben als Zypern-Grieche den Anschluss an Griechenland dokumentieren und er setzt sich international, nachdem er also Erzbischof geworden ist, international für den Anschluss der Insel an Griechenland ein. Und das finde ich sehr schön, das ist, glaube ich, der einzige geistliche Würdenträger der katholischen, evangelischen und sonst welcher Kirche, der eine paramilitärische Organisation mitbegründet.
Boah.
Ja, finde ich auch. Auch habe ich auch gesagt.
Ja. Schweizer so, Garde ist nicht, spielt nicht mit, ne? Also ist
nein, die Schweizer Garde hat ja nur Spielzeugpistolen. Also, nein, okay. Da ging es richtig um Waffen und da wurde auch richtig gekämpft. Er wurde dann auch geächtet und ein Jahr auch nicht so schlecht auf die Seychellen verbannt. Er kam aber wieder und agitierte immer weiter gegen die Briten. Zypern war ja immer noch Kronkolonie. Und irgendwann hat er seine Meinung geändert, hat gesagt, nein, also ich möchte nicht mehr, dass Zypern an Griechenland angeschlossen wird, sondern dass Griechenland, dass Zypern unabhängig wird.
Griechenland und, an Zypern angeschlossen wird.
Ja, genau. Unabhängig wird und die britische Herrschaft endet. Und das passiert 1959.
Mhm.
Und im gleichen Jahr wird dieser Erzbischof, der eine paramilitärische Organisation gegründet hat, mit 2/3 mehr zum Präsidenten Zyperns gewählt. Das finde ich wirklich beeindruckend, weil also die Deutschen haben einen steinewerfenden Außenminister akzeptiert und die Zyprioten den Begründer einer paramilitärischen Organisation als Präsident gewählt. Also, damit war klar, Zypern wird unabhängig, die Briten verschwinden dort, aber es passiert jetzt auf dem griechischen Festland etwas sehr Entscheidendes, nämlich 1967 putscht das Militär in Griechenland. Und gleichzeitig verhärten sich die Fronten auf der Insel Zypern, weil als eigenständiges Land können die Griechen und die Türken immer noch nicht miteinander. Mhm. Und im Norden hocken die Türken und im Süden hocken die Griechen. Und die Hauptstadt ist Nikosia und im Grunde genommen geht die Trennlinie genau durch Nikosia durch.
Ich glaube, es waren mehr Griechen als Türken auf der Insel, oder?
Es sind mehr Griechen als Türken, ja. Aber die wirtschaftliche Prosperität liegt deutlich im Norden, obwohl da nur, ich glaube, 27% der Insel sind türkisch.
Mhm.
Also 1967 putscht das Militär in Griechenland und organisiert bis 1974 eine Diktatur. Der Makarios sagt sich jetzt, nee, also eine Diktatur will ich auf gar keinen Fall, dazu bin ich nun doch zu christlich. Mhm. Und er lehnt also das alles ab und baut jetzt im Gegensatz dazu die Insel Zypern so zu einer Art Bastion einer freiheitlichen Demokratie auf.
Aber nur wiederum, für die Griechen oder auch für die
für die Griechen, also für die Zyprioten Griechen und natürlich für die anderen Griechen auch, die aus der Diktatur fliehen wollen.
Und die Zypern-Türken, die waren aber draußen oder wie? Also die durften nicht mitspielen.
Die Zypern-Türken, das ist dem völlig wurscht gewesen. Der sagt, das wird das gesamte Insel.
Zypern ist Zypern.
Ja, unabhängig.
Ich kenne keine Türken, keine Griechen. Ich kenne nur Zypern.
Ich kenne nur Zyprioten.
Zyprioten.
Ja, genau. Aber natürlich machen die Türken nicht mit, das ist ja klar. Also er hat es aber trotzdem versucht. Mhm. Und nun wird also das Militär auf ihn aufmerksam, weil der ja so offenbar und lautstark gegen sie pöbelt. Daraufhin beginnen sie in Zypern mit Zersetzung, also gegen den eigenen Mann sozusagen, und führen Attentate durch und klagen ihn an, und also versuchte Attentate. Und Makarios ist gar nicht munter, sondern ist gar nicht feige, sondern fordert also unentwegt den Abzug des griechischen Militärs aus Zypern. Also er will, dass die da alle verschwinden und diese Insel völlig sozusagen von Griechenland abspalten. So, und er wird also ein Putsch gegen ihn inszeniert, der scheitert, und zwar im Juli 1974. Da wird es also probiert, aber es scheitert. Und in dem Moment, als die griechischen Militärs gegen den Makarios den Dritten einen Putsch inszenieren und das Ganze dort sozusagen militärisch verdrehen wollen, interveniert die Türkei.
Und zwar das hast du missverständlich formuliert. Die Türkei eilt den Zypern-Türken zur Hilfe. So wie damals die Russen in Afghanistan, oder?
Ja, man könnte auch schon anders sagen, dass die Türkei gerne die ganze Insel gehabt hätte.
Ja, und aber das kann man doch jetzt hier nur nicht sagen.
Ja, ist ja gut jetzt, also. So, also, der Krieg endet natürlich nach kurzer Zeit, der war jetzt nicht besonders lang, aber mit diesem Ende des Krieges wird diese Teilung, die wir ja heute auch noch kennen, betoniert. Also, die Griechen werden aus dem Norden vertrieben, kamen alle in den Süden. Und aus dem Süden werden die Türken vertrieben, die kamen alle in den Norden. Im Norden sind die meisten Industriebetriebe, also 70% der Wirtschaftsleistung wird dort erbracht, aber nur 37% der Inselfläche macht das Gebiet aus. Aber die 1975 sozusagen gleich ausgerufene, von der türkischen Regierung ausgerufene türkische Föderation von Zypern, die wurde nur von der Türkei selbst anerkannt.
Entschuldigung.
Ja. Das ist wie mit dem Don jetzt.
Internationale Politik hat oft auch was Komödiantisches.
Ja. Ja, total. Das ging dann weiter. 1983 wurde die Unabhängigkeit dieses türkischen Föderativstaats von Zypern ausgerufen. Der wurde ebenfalls nicht anerkannt, sondern nur von der Türkei. Also, wir können festhalten, dieser Zypernkrieg, so heißt er auch offiziell, hat dazu Folge gehabt, dass das, was vorher war, noch einmal bestätigt wurde. Also Norden ist türkisch, Süden ist griechisch. Und die griechische Militärdiktatur endete übrigens relativ zeitgleich. Neuer Ministerpräsident wurde ein Konstantinos aus der unendlichen Familie der Karamanlis. Da gibt es unendlich viele Karamanlis in der griechischen Politik. Und die sind aber nicht so richtig gegen das Aufräumen der Militärjunta, sondern sie versuchen so eine Art Mischform. Was sie aber machen ist, in Griechenland und im griechischen Süden des Zyperns wird die demokratische Verfassung wieder eingesetzt und damit kommt die Insel zurück zur parlamentarischen Demokratie. Aber der Konflikt mit dem Staat Türkei um den Status dieser Insel, der bleibt natürlich erhalten.
Naja, erstmal geht es ja ums Prinzip, neuerdings geht es um Gas, ne?
Ja, es geht noch weiter. Was das dann wirklich erstaunlich ist, es gibt mehrere Versuche, diese Insel wieder zu vereinen, teilweise von den Vereinten Nationen. Und als es alles nichts wird, tritt die gesamte Insel am 1. Mai als geteiltes Land der Europäischen Union bei. Ja. Das ist natürlich völlig wahnsinnig, weil die Türkei ist nicht Mitglied der Europäischen Union, wohl aber die Griechen. Und die Türkei könnte jetzt über Zypern sozusagen auch Teil der Europäischen Union, könnte da irgendwie dealen. Das tut sie bestimmt auch, das weiß ich aber nicht.
Das ist so ein bisschen wie Nordirland und Republik Irland.
Ja, genau. Also, und die Menschen, das ist ja das Interessante, wie gehen denn, sag ich, die Zyprioten damit um? Und die haben gesagt, 2007, jetzt haben sie die Schnauze voll. Und diese Sperranlagen, die durch Nikosia zum Beispiel gehen, die sind von türkischen Zyprioten eingerissen worden. Und zwei Monate später machen das die Griechen auch. Das heißt, die Griechen und die Türken auf Zypern wollen eigentlich wieder zusammenkommen. Und sie machen das mittlerweile auch so, dass der in Nikosia ein großer Übergang ist. Der ist für Fußgänger und Fahrradfahrer geöffnet. Also die können sich gegenseitig besuchen, können hin und her fahren. Und es ist sozusagen die Hauptstadt beider Teile dieser Insel. Und insofern kann man nur, wenn man es sich anguckt, dann kann man sehen, okay, im Norden, da gibt es signifikante Merkmale, die eben für die Türkei spricht. Da findet man eine Moschee und einen Atatürk-Platz. Mhm. Und im Süden hingegen, und deswegen kann das eben nicht türkisch sein, steht ein großes Monument, das an den Völkermord an den Armeniern erinnert, den die Türken zwischen 1915 und 1923 begangen haben.
Was sie wahrscheinlich auch nur dahingestellt haben, um den Türken auf den Keks zu gehen, oder?
Ja, das wäre natürlich zumindest mal im Norden völlig unmöglich. Ja, ja, das ist ja klar, weil die das ja ignorieren. So, also insofern ist dieses Verhältnis immer noch gespalten und das sieht man ja auch, dass also unser Freund Erdogan, der kommt ja auch ab und zu mal rüber und sagt, er könne auch um Mitternacht in Griechenland einmarschieren und man solle sich da nicht so sicher fühlen.
Ja, aber da geht's doch tatsächlich um dieses Gasfeld, von dem Erdogan sagt, das ist
da geht's um das ist die blaue Lagune der Türkei, genau. Und insofern gibt's da totalen Stress, aber es gibt jetzt auch, finde ich jedenfalls, wirklich ein Zeichen der Entspannung. Und zwar, es hat ja im letzten Jahr ein wirklich schlimmes Erdbeben gegeben in der Türkei und in Syrien mit mehr als 60.000 Toten, wie ich jetzt nachgelesen habe. Also das ist wirklich ein unglaubliches Ereignis gewesen. Und das war kaum geschehen, dieses Erdbeben. Da kam die erste Hilfe aus Griechenland. Mhm. Und das wiederum haben die Türken wirklich zur Kenntnis genommen und haben gesagt, boah, das ist aber jetzt irre. Im Grunde genommen, unser Feind, ja, in Anführungsstrichen gesagt, kommt als allererstes mit wirklich echter Hilfe um die Ecke, mit Geld und mit Wagen und mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen Hilfsmitteln, die du brauchst, um Verschüttete zu retten. Und da sagen alle, die sich damit auskennen, dass das wirklich dazu beitragen könnte, diese politische Großwetterlage, die berühmte, mittelfristig etwas zu entspannen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 22.07.2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.